Ich weiß ja nicht, wie es euch geht bei diesem Lied, was wir gerade gesungen haben. Ist ja schon ein älteres Lied, der eine oder andere wird das ja schon ein paar Mal gesungen haben, dutzendmal. Und es ist ja schon irgendwie so ein eigenes Lied auch von der Sprache und ist ja irgendwie sehr martialisch. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied noch gerne singt oder nicht. Also ich finde, vielleicht muss man einige Begriffe mal überdenken, aber da finde ich, dann tut man dem Dichter auch Unrecht. Also man muss sie im Kopf dann vielleicht ein bisschen umformulieren. Aber dieses Lied an sich, finde ich, ist immer noch ein Lied, was gut auch ins 21. Jahrhundert hineinpasst. Denn das ist etwas, ein Lied, wo ich sage, naja, eigentlich passt das in jedes Jahrhundert rein und hätte man das in jedem Jahrhundert gut singen können, weil eben es immer in dieser Welt diese Spannung gibt zwischen dem, was wir an Ausrichtung so in dieser Welt haben und was wir an der Ausrichtung vom Evangelium her haben. Und das ist eben etwas, das lässt sich nicht einfach so vermengen und eine Soße rausmachen, sondern das ist schon etwas, was sich immer wieder auch so gegenübersteht und wo man merkt, naja, das knirscht und wir leben zum Glück hier in unserer Welt in einer Zeit, wo wir deswegen nicht verfolgt werden, vielleicht so ein bisschen verlacht oder so, aber für uns ist das Bekenntnis des Evangeliums ja jetzt nicht etwas, was durch äußere Repression dann irgendwie verhindert wird. Vielmehr haben wir oft das Problem, dass wir uns dann vielleicht so ein bisschen schämen und denken, naja, und da nicht genau wissen, wie wir es rüberbringen sollen. Wenn Jesus zu Beginn seiner Wirksamkeit im Matthäusevangelium eben diese große Rede, diese Bergpredigt hält, dann beginnt er ja mit den Seligpreisungen. Und mit denen haben wir uns ja in den vergangenen Wochen so ein bisschen beschäftigt. Und in dieser Seligpreisung, oder in den Seligpreisungen, so hatte ich das ja am Anfang auch beschrieben, geht es im Endeffekt darum, so eine innere Schönheit zu bekommen. Es ist ein Angebot, also diese Seligpreisung oder die Beglückwünschungen sind ein Angebot, eben in dieser Welt die Dinge auch nochmal anders anzugehen und sich in dieser Welt auch mit der eigenen Wirklichkeit so ein bisschen auseinanderzusetzen. Und das haben wir getan. Und das ist eben etwas, wo wir dann auch immer wieder neu eingeladen werden, uns mit dem, wer wir sind und wie wir sind, uns dem zu stellen und mal zu hinterfragen, was das denn für mich ganz persönlich auch meint und bedeutet und was das vielleicht in mir auch in Bewegung setzen will. Wir werden uns heute, das klang ja schon an, mit einem Thema beschäftigen. Zum einen Leben für das Himmelreich. Das ist das, was diese achte Seligpreisung dann eben auch so ausmacht, aber eben auch im Zusammenhang mit der Gerechtigkeit. Und beides sind Themen, die auch vorher in den Seligpreisungen ja schon vorkommen. Also in der ersten Seligpreisung wird auch das Himmelreich verheißen. Also in den acht kommt das dann zweimal vor. Und in der vierten Seligpreisung geht es auch um die, die Hunger und Durst haben nach der Gerechtigkeit. Und heute eben diese achte Seligpreisung, selig die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das Himmelreich ist schon so ein großes Thema, auch wenn wir, ich sag mal, das nicht mehr so vor Augen haben wie in früheren Zeiten mit dem, was kommt nach dem Leben. Und Daniel hat es ja vorhin so ein bisschen anklingen lassen, auch mit dem Gericht und. Ja, das ist heute etwas, was eigentlich für viele nicht mehr so eine Präsenz hat, aber irgendwie so Himmelreich oder Himmel, das ist schon etwas, was noch im Menschen so lebt und webt. Schaut doch mal rein.
Du lieber Himmel, habe ich beim Shopping wieder zugeschlagen. Aber das hier, das musste ich einfach haben. Ein Traum in Weiß. Wie für mich gemacht. So salig, himmlisch. Ganz mein Geschmack.
Nur Philadelphia ist so himmlisch sahnig.
Wer wird da nicht schwach?
Ich weiß nicht, wie es euch geht, so wenn ihr morgens beim Frühstück sitzt, ob ihr das dann auch kennt. Und also wenn ihr euch mal so die Werbespots von diesem Philadelphia-Käse anguckt, dann kommt das immer wieder vor, auf unterschiedliche Art und Weise, eben dieses Himmlische, dieses Leichte. Und schon am frühen Morgen kann man und darf man das erleben, ist doch etwas Großartiges. Ja, irgendwie so dieses Himmlische, das ist schon etwas, was uns als Menschen auch beseelt. Nicht nur als religiöses Thema, sondern so als Thema, was zum Leben irgendwie dann dazugehört. Und ich glaube, dieses Thema Gerechtigkeit und Himmel ist auch etwas, was irgendwie sehr stark miteinander korrespondiert. Also, dass wir uns eigentlich einen Himmel, in dem es ungerecht zugeht, nicht vorstellen können. Aber das Himmlische hier bei Philadelphia ist ja, man kann sich diese ganze Tube da reinhauen und schwebt noch dennoch auf Wolken. Irgendwie, also so leicht bleibt man. Also wenn man daneben eine Waage stellen würde und sagen würde, okay, dann geh doch mal auf die Waage und guck mal, das hält doch keine Wolke mehr aus. Das bringen wir nicht in Verbindung, also mit dem, was himmlisch ist. Also himmlisch und der Himmel, das ist immer etwas, wo es auch um Gerechtigkeit geht. Und in Matthäus ist das auch sehr wichtig hier in der Bergpredigt. Denn bei ihm kommt in der Bergpredigt der Begriff Gerechtigkeit 5-mal vor. Wenn ihr im Lukas-Evangelium jetzt die Parallele lest, eben die Feldrede, da ist Gerechtigkeit überhaupt kein Thema. Also wir merken, das Matthäus-Evangelium, sagen wir, ist ja auch so das jüdische Evangelium, wir merken, Gerechtigkeit ist für Matthäus in seinem Evangelium ein sehr wichtiges und wesentliches Thema. Und eben ein Thema auch, was mit Himmel zusammengebracht wird, was mit dem Himmel zusammen verstanden wird. Und von daher ist das Thema heute eben schon ein wesentliches Thema für uns Menschen, eben dieses Thema Gerechtigkeit und Himmel. Wenn wir allerdings im 21. Jahrhundert, oder nicht allerdings, wenn wir im 21. Jahrhundert über das Thema Gerechtigkeit nachdenken, dann ist das aber zuallererst, und Daniel, das kam ja bei dir auch schon so vor, dann ist das zuallererst ein Thema, was so Menschenbeziehung ausdrückt. Was so das Verhältnis zwischen den Menschen dann auch ausdrückt. Und Gerechtigkeit heißt für uns eben, dass wir alle miteinander dann auch in der Beziehung, die wir zueinander haben, im Kleinen wie im Großen, so miteinander umgehen, dass, ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, jeder so ein bisschen so ein Lied vom Himmel pfeifen kann. Also dass man so himmlische Zustände hat. Also Gerechtigkeit ist ein Thema, auch immer wieder im Kleinen wie im Großen, was uns Menschen bestimmt. Und verbunden damit ist eben, ob es dann immer gleich Himmel ist, naja, aber verbunden damit ist eben so was Himmlisches. In ungerechten Zuständen zu leben oder wenn einem selber Unrecht widerfahren ist, da kommen keine himmlischen Gefühle auf. Also da grummelt es dann eher und dann ist man irgendwie sauer und dann versucht man irgendwie Gerechtigkeit herzustellen. Das ist etwas, was für uns heute bei diesem Thema sehr wichtig und wesentlich ist. Und für uns als fromme Leute verbinden wir oft auch mit der Erfahrung der Gerechtigkeit, die wir hier erleben, das Beziehungsverhältnis zu Gott. Denn die Frage, Gott, warum kannst du sowas zulassen? Gott, warum mir? Warum erfahre ich diese Ungerechtigkeit? Übertragen wir dann gleich in diese Beziehung zu Gott hin und sagen, naja, wenn du hier so ungerecht zu mir bist und Gott das zulässt, dann schwierig. Dann wird das Verhältnis zu Gott eben auch eingetrübt und viele bleiben ja auch in ihrer, viel ist also auch so immer so ein Begriff, aber oftmals bleibt man ja auch in seiner Gottesbeziehung da hängen und da stehen, dass man die erfahrene Ungerechtigkeit in dieser Welt, also die am eigenen Leib erfahrene Ungerechtigkeit in dieser Welt, auch mit überträgt in die Gottesbeziehung. Warum Gott? Warum mir? Natürlich eine Frage, die man sich nur stellt, wenn einem jemand eine Beule ins Auto gefahren hat. Wenn man irgendwie 5 Richtige im Lottoschein hat, dann fragt man sich ja nicht, warum ich, Herr? Warum? Also dieses Thema Gerechtigkeit ist eben schon etwas, was wir sehr stark eben mit himmlischen Zuständen verbinden, aber wo wir auch eben die Gottesbeziehung dann reinholen. Aber es ist eben dieses Thema Gerechtigkeit ja unter uns, zwischen uns Menschen. Und das ist etwas, was, ich glaube, nicht nur ein Thema des 21. Jahrhunderts ist, sondern was schon auch etwas ist, was Menschen seit jeher so bestimmt, weil die erfahrene Wirklichkeit des Lebens hier auf der Erde ist ja etwas anderes als die erhoffte Wirklichkeit später mal irgendwann im Himmel. Und deswegen wirkt das, was ich hier erfahre und hier dann erlebe, auch viel, viel stärker. Aber, und das muss man dann eben auch im Blick haben, dass dieser Wunsch nach Gerechtigkeit, und das ist ja auch das, was wir in diesen Tagen so erleben, dass dieser Wunsch nach Gerechtigkeit oftmals dahin führt, dass die Welt ungerechter wird. Dass diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit dahin führt, dass die Welt ungerechter wird. Und das wissen wir ja, wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dass die Hölle auf Erden oftmals von Menschen angezündet und erbaut wurde, die eigentlich nur das Beste wollten. Und wir erleben das ja in diesen ganzen Revolutionen, wo man versucht hat, die Verhältnisse umzukehren, also mehr Gerechtigkeit unter den Menschen herzustellen, dass dabei oft eben sehr viel Unmenschlichkeit entstanden ist. Ja, im Namen der Gerechtigkeit, im Namen, ich sag mal, einer himmlischen Wirklichkeit, ist der Mensch oft dazu übergegangen, dass er zu seinen Mitmenschen unmenschlich wurde. Und das kennen wir ja auch als Kirchen. Das war auch etwas, was wir zum Teil auch in der Geschichte unserer Kirche als Programm dann auch hatten. Im Namen der Gerechtigkeit Gottes sind wir hingegangen und waren unbarmherzig und ungerecht auch zu unseren Mitmenschen, zum Nachbarn nebenan, aber auch zu den Nachbarn weltweit. Gerechtigkeit war für, wir haben das ja gerade in dem Psalm 40 schon gehört, war für die Menschen des Alten Testaments schon auch ein wesentliches Thema. Und das ist der Unterschied, wenn man jetzt in die Bibel reinschaut, wenn es da um das Thema Gerechtigkeit geht, dann kommt natürlich sehr viel auch Gerechtigkeit zwischen den Menschen. Also wo Beziehung zwischen den Menschen beschrieben wird. Aber das Erste, worum es bei dieser Gerechtigkeit geht, ist die Beziehung zu Gott. Das ist die erste Frage. Also die Frage nach der Gerechtigkeit in Bezug auf die Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Menschen ist auch wichtig und wesentlich und da kann man dann auch etwas von ableiten. Aber die Frage in der Bibel im Punkto Gerechtigkeit ist zuallererst die Frage Gerechtigkeit in der Beziehung zu Gott. Und nicht Gott, bist du gerecht mir gegenüber? Würden wir uns ja nie trauen, natürlich ist er gerecht, sondern wie ist das mit meiner Gerechtigkeit ihm gegenüber? Und wir haben vorhin im Psalm 40 ja gehört, wie David dann auch betet, dass er für die Gerechtigkeit Gottes dann auch einstehen will in dieser Welt. Er will nicht die Gerechtigkeit, seine eigene Gerechtigkeit verkündigen, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist eben nochmal etwas ganz anderes. Im Neuen Testament lesen wir dann immer wieder von Menschen, die, ich sag mal, in einer besonderen Weise versucht haben, diese Gerechtigkeit zu leben. Dafür stehen zum Beispiel auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die haben, und da ging es eben nicht zuallererst eben um die Beziehung zwischen den Menschen, das hatte auch eine Bedeutung, aber die haben sich gefragt, wie ist das denn mit meiner Gerechtigkeit Gott gegenüber? Und die 618 Geh- und Verbote haben ja versucht, das zu regeln und zu beschreiben, das musst du tun und das musst du lassen und dann bist du vor Gott gerecht. Wir kennen ja, und es verbietet sich hier immer eine zu schnelle Kritik, aber wir kennen ja die Auseinandersetzung, die Jesus eben hatte, die eben oft stattfand zwischen ihm und den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und wenn wir das Evangelium von Matthäus ein bisschen weiterlesen, entdecken wir im sechsten Kapitel auf einmal einen Vers, der schon herausfordernd ist. Denn dort sagt Jesus, wenn deine Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, dann macht das alles keinen Sinn. Deine Gerechtigkeit muss besser sein als die der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Ich weiß nicht, wer es von euch in puncto Einhalten von Geboten, also von Geh- und Verboten, es mit den Pharisäern aufnehmen will. Also die haben schon genau hingeguckt und diese Gebote, diese vielen Gebote sind ja im Endeffekt nur ein Schutzkreis für die Tora, für das Zehngebot, um ja nicht hier zu über etwas zu übertreten, also ungerecht zu werden, ungerecht zu handeln. Und die Frage ist, wer kann es denn mit denen aufnehmen? Jesus, meine Gerechtigkeit muss besser sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Also die geben ja schon 100%. Also müssen wir jetzt 110% geben, was ja nicht geht, aber versuchen kann man es ja mal. Was ist das mit dieser besseren Gerechtigkeit? Was ist das mit seiner Gerechtigkeit, ich sag mal, im Verhältnis zu unserer Gerechtigkeit? Weil es heißt ja auch nicht, trachte zuerst nach deiner Gerechtigkeit, dann wird dir alles andere zuteil werden. Das wäre ein sehr moderner Spruch. Dann könnten wir sagen, ja, genau, und wenn du es durchsetzt, kommst du in dieser Welt voran. Trachte zuallererst nach deiner Gerechtigkeit. Nein, Jesus sagt ja, trachte zuerst nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird dir alles andere zuteil werden. Ja, irgendwie haben wir das wohl so verstanden. Und da wurde dann auch dieses Lied, was wir gerade noch gesungen haben, O komm, du Geist der Wahrheit, ja so als Kampflied der christlichen Mujahedin dann genommen, um eben in dieser Welt dann nochmal deutlich zu machen, wir geben 110%. Ah, die Laschen und die Flaschen von den katholischen oder evangelischen Kirchen, die meinst doch nicht ernst. Wir sind die. Und ja, das lebt ja, ob wir es so ausgedrückt haben, ist noch was anderes, aber es lebt ja in uns. Also wir haben es ja besonders ernst genommen. 100% nicht mit uns. Also wir legen doch mal eine Schippe drauf. Weil Jesus hat ja gesagt, deine Gerechtigkeit muss besser sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Gestern Fußball, habe heute Morgen nur kurz mir das angeguckt, waren wir nicht besser als die türkische Nationalmannschaft. 3-2 verloren. Wenn wir besser sein wollen und müssen, hätten wir 4 Tore schießen müssen. Dann hätten wir gewonnen oder vielleicht das ein oder andere Tor verhindern. Also wenn wir besser sein wollen, dann brauchen wir am Ende mehr Tore. Mehr Gesetze, mehr Einhalten von Gesetzen. Diese Logik ist eine Logik, da geht es um die Quantität. Und da denken wir und leben wir das ja auch so, viel hilft viel und je mehr, desto besser. In diesem Verständnis von Gesetz geht es eben darum, dass wir sagen, okay, wir müssen noch genauer hingucken, was der Herr will. Und gucken noch genauer durch Schlüsselloch, wo Menschen etwas falsch und richtig machen. Das ist das, was wir dann erleben, wenn es darum geht, dass es um Quantität geht. Und dann noch ein Gebot drauf und aufpassen, dass man nicht an dieser Stelle eventuell, ich weiß nicht, ich vermute mal, der eine oder andere ist ja von euch damit auch groß geworden und hat mitunter auch sehr darunter gelitten. Aber ist das das, worum es geht? Dass unsere Gerechtigkeit besser ist, wenn wir eben noch genauer hingucken, noch mehr Gebote aufstellen, noch mehr versuchen, eben irgendwie ein sauberes Leben zu führen. Ich glaube nicht. Das ist eher etwas, was den Menschen ja dann am Ende auch krank macht und viele Menschen auch krank gemacht hat. Wenn es um diese bessere Gerechtigkeit geht, um die Jesus, von der Jesus hier gesprochen hat, dann redet er ja nicht über Quantität, sondern über Qualität von Gerechtigkeit. Weil, und das kennen wir ja auch als Bibelleser, dass wir ja, wenn wir dann die Geschichten lesen von den Pharisäern und Schriftgelehrten und die tragische Geschichte schlechthin, ist die vom barmherzigen Samariter. Dann ist man losgegangen mit der Bibel vor Augen und hat sich genau an jedes Mühe des Gesetzes gehalten und ist mit der Tora, mit dem Gesetz in der Hand, an dem vorübergegangen, der unter die Räuber gefallen ist. Nicht, weil sie hartherzig waren, nicht, weil ihnen der arme Mann nicht leid getan hat. Nein, sie hatten das Gesetz in der Hand und mit dem Gesetz in der Hand, was sie versucht haben, Buchstaben für Buchstaben einzuhalten, wussten sie, es geht nicht. Ich kann diesem Mann nicht helfen, denn dann verunreinige ich mich. Das ist so die große tragische Geschichte auch des barmherzigen Samariters, die Jesus dort erzählt. Und da merken wir, na, einfach noch ein Gesetz dazu, noch genauer hingucken. Dann haben wir vielleicht nicht 618 Gesetze, sondern 816 am Ende und sind dann ein bisschen näher an der Gerechtigkeit Gottes dran, weil wir ja noch eine größere Gerechtigkeit haben, eine bessere Gerechtigkeit als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das kann es ja nicht sein. Und die Qualität der Gerechtigkeit, das ist zuallererst, und das ist Jesus auch wichtig, ist zuallererst nicht die Gerechtigkeit zwischen euch beiden. Und ob die stattfindet, nicht dann abtun, nicht sagen, das ist egal. Aber das ist nicht die erste Gerechtigkeit, um die es geht. Deine Gerechtigkeit, eure Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, um die es geht, ist seine Gerechtigkeit. Und die Frage, wie ist das mit meiner Beziehung zu ihm? Um diese Gerechtigkeit geht es zuerst. Natürlich hat man viele Sozialreformer auch verfolgt. Und man könnte natürlich diesen Vers auch in die Richtung dann sehen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ja, und das ist dann auch nicht etwas, wo man sagt, nee, das ist nicht gemeint, das fällt hinten runter. Aber es geht zuallererst um die, die um der Gerechtigkeit Gottes willen verfolgt werden. Die um seiner Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und diese Gerechtigkeit ist nun mal eben eine andere, hat noch mal eine andere Qualität als meine Gerechtigkeit, deine, unsere Gerechtigkeit. Und wenn wir versuchen, diesen Zipfel vom Himmel zu ergreifen, dann geht das nicht zuallererst darüber, dass wir in dieser Welt eben versuchen, gerechtere Strukturen aufzubauen. Das ist der zweite Schritt. Der darf niemals fehlen. Und wo der fehlt, sagt der Herr Jesus auch, da läuft etwas schief. Aber das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist immer unsere Gerechtigkeit, die in Beziehung zu Gott dann steht, also seine Gerechtigkeit. Und da können wir eben sagen, okay, guck doch rein, steht doch alles drin. Aber wir werden dann eben merken, ja, das ist genau das, wo wir eben nicht mit weitergekommen sind. Und viele Bücher im Neuen Testament setzen sich ja gerade auch damit auseinander. Der Römerbrief, dann auch der Galaterbrief, der Hebräerbrief und andere, die setzen sich ja genau damit auseinander, dass wir der Mensch, der das Gesetz Gottes in seiner Hand hat, am Ende nur zu jemand wird, der sich selbst vergottet und selbst verehrt und mit dem Gesetz am Ende, mit dem guten Gesetz Gottes am Ende, den anderen nur versucht, gefügig zu machen für seine Ansinnen, für seine Anliegen. Und von daher beschreibt das Neue Testament ja, dass es diese andere, diese neue Gerechtigkeit gibt, die vor Gott gilt. Und diese Gerechtigkeit, die werde ich nie erschaffen. Die werde ich nie irgendwie erbringen. Das ist nichts, was ich machen kann. Gerechtigkeit in dieser Welt, in der Beziehung zueinander, das ist etwas, was wir tun müssen und sollen. Und das ist wichtig, nicht abstreichen. Aber die Gerechtigkeit zu Gott ist etwas, die kannst du nicht dir erarbeiten, erdienen, erkaufen, was weiß ich was. Nein, diese Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, die dir zukommt. Von dem, der sein Leben für dich gelassen hat. Das ist seine Gerechtigkeit, die uns zuteil wird. Nicht meine Gerechtigkeit, die mir angerechnet wird. Nein, es ist seine Gerechtigkeit, die mir zuteil wird. Und da muss erstmal der Mensch auch hinkommen, um nicht am Ende durch seine selbstgerechte Weise die Hölle auf die Erde zu bringen. Denn was erlebst du durch seine Gerechtigkeit? Dass dein Schmuck und Ehrenkleid eben nicht in dem steht und besteht, was du dir eben erarbeiten kannst, sondern allein in dem, was er für dich erlitten hat. Das ist das, was meine Gerechtigkeit dann am Ende ausmacht. Sein Tun für mich. Und da sagt Jesus, wenn du um dieser Gerechtigkeit willen verfolgt wirst, um meine Gerechtigkeit, dann bist du schon nah am Himmel dran. Wenn du um dieser Gerechtigkeit verfolgt wirst, dann bist du schon eigentlich mittendrin in dem, was ich Himmel nenne. Sollen wir jetzt für Verfolgung beten, damit das unter uns endlich mal wieder so ruckt und wir? Natürlich nicht. Aber, und das ist ein Problem, was wir haben, ich hatte ja vorhin so leichtfertig gesagt, dass wir Gott ja nicht vorwerfen, dass er irgendwie ungerecht ist. Aber irgendwie auch doch. Jesus erzählt eine Geschichte von einem jungen Mann, der sich sein Erbe auszahlen lässt, der dann in die Weite geht und alles verhurt, verseucht, verirgendwas und dann am Ende unter den Schweinen leben muss und dann zurückkommt zu seinem Vater und sagt, Vater, ich habe gesündigt vor Gott und vor dir, vergib mir. Und der Vater vergibt. Super Geschichte. Fand der ältere Sohn nicht. Der hat gesagt, das ist ungerecht, was du tust, Vater, mir gegenüber. Ist ungerecht. Ich war immer bei dir. Ich habe immer gearbeitet. Ich habe immer auf das gehört, was du willst. Und für mich hast du keine Fete gemacht. Ist ungerecht. Ja, Gerechtigkeit Gottes ist ungerecht. Jesus erzählt dann eine andere Geschichte von Arbeitern im Weinberg. Und da ging morgens dann der Weinbergsbesitzer hin und sagte so, ihr kommt doch mal mit, ich habe Arbeit für euch. Und euer Strahlen war großartig, Tagelöhner leben von dem, was sie sich am Tage erarbeiten können. Und hat man gesagt, wie viel? Und er hat gesagt, okay, 150 Euro angemessen, okay, Handschlag, kommt mit. Aber es gab viel Arbeit und dann ging er mittags nochmal und sagte, mit euch, ihr habt ja auch keinen Job, ne? Ich habe noch Arbeit für euch, dann kommt doch mit. Und kurz vor Feierabend war immer noch viel zu tun, sagt er dann, ihr sitzt ja immer noch da rum. Keine Lust zu haben, doch, haben wir Lust. Und er sagt, komm mit. Dann am Ende des Tages wurde ausgezahlt. Und dann ging er zu denen hin und sagte, ihr habt für mich gearbeitet, 150 Euro. Dann ging er zu der nächsten Gruppe hin und sagt, du, auch ihr wart ja fleißig, wart ein bisschen später dran und hier 150 Euro. Ist schon verwunderlich. Die haben schon gedacht, naja, es geht ja um meine Gerechtigkeit. Und gerecht wäre ja in dieser Welt nur, ihr habt ja nur ein Stündchen, ihr nur irgendwie 4-5 Stunden und wir haben 8-10 Stunden. Gerecht wäre ja nur, wenn er dann kommt und sagt, Jungs, ihr wart ja schon am frühen Morgen da, hier 250 Pustekuchen. Was haben wir ausgemacht? 150, da habt ihr es. Und dann ging es ja los. Die haben sich nicht beschwert. Vielleicht haben die sich ein bisschen geschämt, aber beschwert haben sie sich nicht. Aber die haben sich beschwert und haben gesagt, hör mal, das ist ungerecht. Es ist ungerecht. Wir arbeiten den ganzen Tag und die kommen mittags, die kommen dann kurz vor Feierabend und du zahlst denen das, was du uns gibst, ist ungerecht. Die Gerechtigkeit Gottes ist ungerecht und aufregend. Und diese Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt zu leben, ist etwas, das ist dumm. Und das ist, ich sag mal, auf der Mensch-Mensch-Beziehung sehr oft etwas, was als ungerecht wahrgenommen wird. Und unser Problem heute ist ja nicht, dass wir hingehen und sagen, okay, wir werden verfolgt und ich muss jetzt. Fühlt sich manchmal ein bisschen doof an, irgendwie vielleicht das Evangelium zu bezeugen und deswegen. Das ist doch nicht unser großes Problem. Unser großes Problem ist, dass wir mit der Gerechtigkeit Gottes eingeschwenkt sind auf das Denken von Gerechtigkeit dieser Welt. Und dass wir dann sagen, ja, das ist auch ungerecht. Und ich höre das ja immer wieder hier, musste doch jetzt mal, derjenige muss doch mal rausfliegen oder wie auch immer, aber das geht doch nicht mehr. So ein langer Atem, das ist doch furchtbar. Das ist doch ungerecht. Und dann beschweren sie sich und sagen, wir immer, und ist ungerecht. Und das ist unsere Herausforderung. In anderen Zeiten, in anderen Ländern stehen wir vor einer anderen Herausforderung. Aber das ist unsere Herausforderung heute, dass wir zu seiner Gerechtigkeit stehen. Und wenn wir dafür verfolgt werden und wenn wir dafür verlacht werden und wenn wir gesagt bekommen, na das ist doch, ja dann ist es so. Aber wir lassen nicht ab von seiner Gerechtigkeit. Wir machen nicht unsere Vorstellung von unserem menschlichen Miteinander und der Vorstellung von Gerechtigkeit, die dazu gehört, zu seiner Gerechtigkeit. Denn seine Gerechtigkeit heißt allein, ich bin dir gnädig, weil ich dich liebe. Und nicht, was, du kommst schon wieder? Was war erst letzte Woche da mit diesem, komm schon wieder? Nein, er sagt, wenn wir kommen, ist er gnädig und gerecht und vergibt uns die Schuld unserer Sünden. Immer und immer wieder. Und wenn ich zum 100. Mal komme, ja, dann zum 100. Mal. Und wie ist das bei 150, wie ist das bei 1000 Mal bei einem langen gelebten Leben? Dann immer noch, ja, sagt Jesus, dann immer noch, komm und bring die Schuld deiner Sünden zu ihm, zu mir. Denn da erfährst du dann die Vergebung deiner Schuld. Da erfährst du dann die Gerechtigkeit Gottes. Da begegnet dir dann das, was deine Seele heil macht und was dich am Ende verwandelt, was dich innerlich auch schön werden lässt. An diesem Ort erfährst du das. Und du wirst es niemals anders erfahren. Unser Herr wird sauer, nur wenn du sagst, so, danke, dann sag, hör mal, letzte Woche, ne? Sieh mal zu. Und dann schleppe ich ihn vom Kadi. Und dann sagt unser Herr, dann ist diese Gerechtigkeit in ihrer ganzen Qualität nicht bei dir angekommen. Dann geh noch mal hin und lass dir das noch mal erklären, dass der Gerechte aus Glauben leben wird, dass der Gerechte aus der Beziehung zu ihm leben wird und nicht aus seiner eigenen oder aus seiner Selbstgerechtigkeit heraus. Und das ist etwas, ja, dafür wird man in dieser Welt bei uns jetzt nicht körperlich verfolgt. Aber da sagen dann die Leute, wie kann man nur? Man müsste doch jetzt mal. Und. Und wir erleben das ja gerade auch im Nahen Osten, Palästina. Es ist am Ende auch nicht nur, aber am Ende auch eine religiöse Auseinandersetzung, die dort stattfindet. Und da ist es unsere Aufgabe, auch immer wieder neu auf diese Gerechtigkeit hinzuweisen, die nach unserem Verständnis vor Gott gilt. Und diese Gerechtigkeit besteht aus Gnade und Barmherzigkeit. Komm, sagt Jesus, und wenn du zum x-ten Mal kommst, ich bin gnädig und barmherzig und vergeb dir die Schuld deiner Sünde. Und dann, und das ist das, was wir erleben, dann haben wir schon ein bisschen Himmel auf Erden. Gottes Gerechtigkeit, so sagt Luther es, besteht nicht in äußeren Dingen, sondern in einer inneren Beziehung, wo wir eingeladen sind, sie immer wieder neu zu wagen und uns an auch diesem Schmerz zu stellen, dass ihr genauso viel verdient, nämlich das, was ihr zum Leben braucht, wie ihr. Und dazu laden uns die Seligpreisung ein, uns mit einem geöffneten Herzen dem immer wieder neu zu stellen, damit wir in uns nicht vergehen, sondern erleben, da ist ein Gott, der mit uns ist. Amen.